Oder hört ihr mich? Ich kann auch einfach laut reden. Das ist auch okay. So, schön mal wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ich werde euren Erwartungen in gewisser Weise gerecht. Heute ist ja Ostersonntag, da erwartet man natürlich auch eine richtig entsprechende Osterpredigt. Also bitte nicht enttäuscht sein, wenn es Ostern mal anders wird. Ihr werdet es gleich schon sehen. Und auch nicht enttäuscht sein, das sind die Karten da unten, das werdet ihr auch schon noch sehen. Das ist leider nichts zu mitnehmen, das müsst ihr da lassen. Sammle ich danach auch wieder ein. Das machen die modernen Lehrer so. Die sammeln ihre Blätter wieder ein. Es ist doch total interessant, dass wir uns bei diesem ganzen Thema Ostern auch immer unweigerlich mit dem Tod auseinandersetzen müssen. In irgendeiner Art und Weise. Und ich habe das auch ein bisschen gemacht. Und wenn man sich mit diesem Tod auseinandersetzt, dann kann man natürlich im Internet mal recherchieren, was man dazu findet. Und ich verrate euch eins, man wird Berge finden, man wird einen ganzen Stapel von Büchern finden, die man kaufen kann von Menschen, die angeblich über irgendeine Art und Weise von einer Erfahrung berichten, wie denn der Tod vielleicht aus ihrer Sicht abgelaufen ist, die so entweder kurz vor dem Tod waren oder die gedacht haben, sie seien ganz kurz tot gewesen und dann aber doch wieder zurück ins Leben zurückgekehrt sind. Und man wird förmlich erschlagen von einer Flut von verschiedenen Berichten, die teilweise konträr wie diffus sind und man kann das gar nicht richtig einordnen. Und nur mal so als Beispiel, man kann hier ins Internet gehen. Ja genau, ich kann euch das mal hier zeigen. Und nur das Wort Nahtod reicht schon aus und dann bekommt man eine komplette Liste von unzähligen verschiedenen Büchern. Da noch sogar ein Kurzvideo und was auch immer. Auf YouTube gibt es auch noch den ganzen Kram. Beeindruckende Nahtoderfahrungen, Zeichen des Himmels, Heilung im Licht und so weiter, bla bla. 1000 verschiedene Sachen, 1000 verschiedene Eindrücke. Und manchmal frage ich mich, okay, wie finde ich mich denn jetzt in diesem ganzen Wirrwarr zurecht von diesen ganzen vielen, vielen verschiedenen Meinungen, die es hier alle gibt? Und es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ganz interessant ist, ich bringe es gleich wieder zum Laufen. Interessant ist, es gibt extra ein Buch, da hat sich mal jemand die Mühe gemacht, um alle Erfahrungen oder die meisten Berichte sozusagen zu sammeln und in einen großen Kontext zu bringen, so die Gemeinsamkeiten zu sammeln. Und dann ist man doch gekommen, dass es viele, viele Berichte gibt, die sehr, sehr unterschiedlich sind und ein paar Übereinstimmungen gibt es aber dennoch. Und so die wichtigsten Übereinstimmungen, die ist es so die Vorstellung, dass man so einen langen Tunnel hat und am Ende ist so ein Licht und man geht dann irgendwie so auf dieses Licht zu und das ist so die klassische Vorstellung. Ja, das haben anscheinend ganz viele davon berichtet, dass sie ihre Erfahrung so erlebt haben mit dem Tod, oder? Eine andere Sicht ist auch, dass sie wie an so einer Treppe sind mit so einem langen Gang und dann gehen die Personen nach oben und da ist dann auch irgendwie wie so ein Licht und die beschreiben so ein Gefühl von innerer Wärme und auch irgendwie so Geborgenheit und auch so Sicherheit. Und immer wenn die Personen dann zurück ins Leben gerufen werden, dann fühlt sich das für diese Personen nach ihren Aussagen so unangenehm an, so unschön irgendwie. Und eine andere Beschreibung ist, dass viele sagen, dass ihre Astraldimension, also ihr Astralwesen, sozusagen sich von dem physischen Körper trennt und sowieso nach oben gehoben wird und man blickt dann so auf sein Leben von so einer Vogelperspektive, von oben drauf und sieht dann sich und noch das Geschehen vielleicht noch außenrum und davon berichten auch einige. Jetzt machen wir es mal so, jetzt starten wir einfach mal das Programm neu und dann bin ich mir ziemlich sicher, wird es hervorragend funktionieren. So. Mich hat es zu dieser Frage geführt, mit diesen ganzen verschiedenen Berichten, die ja alle doch so unterschiedlich sind von den Menschen aktuell in unserer Zeit, typische Frage, wie sieht es denn mit euch aus? Was löst es denn für Gefühle in euch aus, wenn man diese ganzen verschiedenen Berichte hört, diese ganzen verschiedenen Nahtoderfahrungen oder Berichte, die die Leute so haben? Das löst ja in einem irgendwie immer ein gewisses Gefühl aus. Es kann zum einen beängstigend sein, vielleicht auch eine gewisse Faszination, bei dem anderen vielleicht auch so Ablehnung, so nach dem Motto, das glaube ich nicht oder das will ich nicht glauben oder das kann ich nicht glauben, was auch immer, es kann ganz unterschiedlich sein. Und dafür brauchen wir jetzt diese, obwohl, wenn wir es nicht sehen, dann brauchen wir es doch nicht. Ein bisschen schade, aber ich werde mal gucken, vielleicht bringe ich es ja noch hin. dass es hier läuft. Wir machen es einfach mal. Das macht Spaß. Ihr werdet das Ergebnis nicht sehen, aber vielleicht bringen wir es nachher noch zum Laufen. Ich will mit euch eine kleine Umfrage machen, wie es denn euch geht, wie ihr euch denn vielleicht mit diesem, wenn es um diese Toderfahrungen geht, wenn ich euch damit konfrontiere, wie ihr euch denn damit fühlt. Und ihr habt 4 Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Und jetzt könnt ihr mal diese Karten holen, die unter eurem Tisch sind. Die könnt ihr euch mal anschauen. Genau, die haben 4 Antwortmöglichkeiten, haben diese Karten. Das könnt ihr schon sehen. Da gibt es so Möglichkeiten A, B, C, D. Und ich lese euch das jetzt einfach vor, ansonsten könnt ihr sehen, ist nicht schlimm, kein Problem, wir machen das trotzdem. Und wenn ihr für eine Antwort entschieden habt, dann müsst ihr die Karte so halten, dass der Buchstabe mit eurer Antwort hier nach oben gezeigt wird. Also wenn ihr der Meinung seid, Antwort A trifft auf euch zu, dann haltet bitte den Buchstaben A so nach oben. Wenn ihr der Meinung seid, Antwort B oder C, dann müsst ihr die Karte halt entsprechend drehen. Okay, so, gut. Die Frage ist folgende: Wie fühle ich mich, wenn ich von Nahtoderfahrungen höre? Antwort A. Oh, haha, das ist ja schick. Mal gucken, ich habe noch Hoffnung. Haha. Antwort A. Ich bin fasziniert und neugierig. Antwort B. Ich habe Angst. Antwort C, ich möchte nichts davon wissen. Oder Antwort D, ich glaube die Berichte einfach nicht. Ihr dürft jetzt mal überlegen, was auf euch am besten zutrifft von diesen verschiedenen Meinungen. Ihr haltet dann die Karten einfach hoch. Ich bitte mit dem Schwarzen zu mir natürlich. Ich scanne das kurz ab, das geht auch ganz schnell. Dann gucken wir uns mal kurz euer Stimmungsbarometer an. Also ruhig schön hochhalten, dass ich das gut sehen kann. Genau, das schaut doch klasse aus. Genau, ich mache hier mal so einen kleinen Check. Ich gehe hier kurz rum, ihr werdet auch sehen, das geht ganz schnell. Jawohl, danke, danke, danke. Okay, da kommt, ja, ihr seht es ja schon, da fliegen die ganzen Karten ins Haus. Jawohl, jawohl, dich auch noch, danke. Okay, gut, gucken wir mal. Schauen wir uns mal in Kurzform die Auswertung an. Was denn eure Meinung? Falsche Antwort ausgewählt? Ja, ist nicht so schlimm. Ja, das sollen ja die anderen nicht sehen, welchen Buchstaben du auswählst. Ist ja top secret. Okay, also gut, schauen wir uns mal das mal an. Aha, also die meisten haben doch Antwort A gewählt. Ich bin fasziniert und zum Teil auch neugierig. Ist natürlich fies, man konnte nicht 2 Sachen gleichzeitig wählen, das habe ich schon so gemacht. Nee, also mir geht's natürlich auch so wie euch. Mich fasziniert das Thema natürlich auch. Ja, irgendwie erweckt es auch so eine gewisse Neugier. Es ist ja auch ein Thema, was jeden was angeht. Manche Themen, die gehen ja die Leute nichts an, zum Beispiel Bremsenwechsel bei einem Auto, das interessiert nur einen Kfz-Mechaniker. Aber mit einem Tod, da muss sich jeder Mensch irgendwie mal auseinandersetzen und wird damit konfrontiert, früher oder später. Also mir geht es auch so und bei diesem ganzen Thema habe ich mich dann gefragt, wenn wir das so alles haben, ja, das ist schön, dass es geht, dann frage ich mich, wie gehe ich denn mit diesen Erfahrungen mit diesen verschiedenen Berichten und mit diesem ganzen Thema angemessen um? Habe ich mich wirklich gefragt. Wie finde ich denn einen angemessenen Umgang damit, den ich auch mit der Bibel gut vertreten kann? Weil diese ganzen Berichte, diese ganze Buchliste auf Amazon, die ich euch gezeigt habe, das sind ja keine biblischen Berichte. Das ist ja nichts von Menschen, die jetzt irgendwie Christen sind und gläubig sind und darüber berichten. Oder auch dieser eine Bericht, ist ja auch erst vor ein paar Jahren entschieden mit diesem Satz, den Himmel gibt es wirklich. Oder es gibt ja auch Filme dazu. Das ist ja nichts von einem echten Christen geschrieben. Und ich frage mich, wie gehe ich denn damit angemessen um, gerade an diesem Thema, an dem Tag Ostersonntag. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die ganz wichtig ist. Und zwar ist es, sage ich mal, die Regel Nummer 1, was wir leider erstmal, leider, vielleicht auch zum Glück, akzeptieren müssen. Eine Erfahrung kann man niemandem absprechen. Die Erfahrungen und die Berichte, die diese Menschen gemacht haben, da kann ich nicht einfach hergehen und sagen, nee, das ist nicht passiert. Ich kann vielleicht sagen, ich glaube es nicht. Das ist in Ordnung. Ja, das könnte ich machen. Aber dem das abzusprechen und dann zu sagen, ich glaube es nicht und das, was du sagst, ist nicht passiert, das kann ich nicht machen. Weil das ist seine Wahrnehmung, die ist vielleicht selbstverständlich subjektiv, klar. Aber egal was ich mache, ich werde ihn nur vor den Kopf stoßen, wenn ich ihm sage, ich glaube seinen Bericht nicht. Und zu Recht würde er sich vor den Kopf gestoßen fühlen, weil er hat es ja so erlebt. Also das ist erstmal die erste Sache. Da kann man nichts machen. Wir müssen das erstmal so hinnehmen, wie es ist und wie diese Menschen das erfahren haben. Was wir dann daraus machen, das werden wir bestimmt noch sehen. Aber das macht mich halt manchmal, so gerne ich auch mal dann einhaken würde, naja, geht halt nicht, dann verursacht man nur einen Streit, wenn man dann sagt, ich glaube dir nicht oder ich glaube nicht, dass du das erlebt hast. Das lass mal lieber, das bringt nichts. Mich führt das allerdings zu einer ganz anderen Frage. Ich hätte gerne einen Bericht aus der Bibel darüber. Ich möchte gerne in die Bibel reinschauen und von jemandem lesen, der vielleicht darüber berichtet und nicht von irgendjemandem auf Amazon oder irgendjemandem, der jetzt hier, was weiß ich, so selber so eine Erfahrung gemacht hat und dann irgendwas erzählt, was passiert ist. Ich möchte das gerne lesen. Ja, wir orientieren uns ja in der Bibel und deswegen habe ich mich gefragt, schauen wir doch mal in der Bibel nach, ob es das gibt und, naja, in der Bibel gibt es dazu gar nichts. Selbstverständlich gibt es dazu nichts. Aber ist doch total verblüffend, denn es gibt in der Bibel eigentlich im Prinzip noch was viel Besseres und wir gucken uns mal an, ob das hilft. Ich habe ja gesagt, diese ganzen Nahtoderfahrungen, die bringen mich immer ins Nachdenken. In der Bibel ist es so, dass es sage und schreibe 9 Personen gibt, die alle ganz praktisch tatsächlich gestorben und wieder auferstanden sind. Das ist ja noch viel besser als eine Nahtoderfahrung. Das sind ja echte Todeserfahrungen. Das ist ja genial. Und ich hab mir mal die Mühe gemacht, euch diese Personen kurz darzustellen. Ich mache das jetzt in der Liste und ihr müsst es auch nicht nachschlagen. Das ist nur jetzt, wer da Spaß hat, das nochmal für sich nachzulesen. Nur, dass wir mal einen Überblick gewinnen über diese verschiedenen Personen. Also, auf der einen Seite die Person, auf der anderen Seite die Bibelstelle. Dann fangen wir mal an. Ein Bericht ist, das ist der erste Mensch, von dem wir in der Bibel lesen, der als toter Mensch wieder aufersteht. Und das geschieht durch den Propheten Elia. Das können wir lesen in der ersten Könige. Das ist ein kleiner Junge. Der zweite Bericht geht gleich weiter von dem Nachfolger, nämlich von dem Elisa. Und der weckt auch wieder einen Jungen, so einen kleinen Sohn von so einer Frau, die sich immer gut um ihn gekümmert hat, weckt er auch wieder von den Toten auf. Können wir lesen in 2. Könige. Und dann passiert eine Geschichte, die finde ich total verblüffend, die kann ich auch nicht richtig einordnen. Da wird ein israelischer Mann begraben und der wird in das Grab geworfen, wo der Leichnam des Elisa liegt. Und als der tote Körper dieses irgendein israelisches Mannes, der jetzt ohne Namen erwähnt wird, auf diesen toten Körper von dem Elisa fällt, steht er wieder auf und ist wieder unter den Lebenden mit dabei. Es ist ein verblüffender Bericht. Und ich lasse ihn deshalb auch einfach so stehen und er wird in der Bibel auch nicht weiter kommentiert. Das ist so eine Sachaussage und er wurde wieder lebendig, Punkt, und dann kommt ein nächster Abschnitt. Dann sind wir im Neuen Testament, wo wir auch von vielen verschiedenen Auferstehungen lesen können. Nämlich Jesus selber, der auch wieder einen Jungen heilt. Im Lukas-Evangelium ist es nachzulesen. Und es ist wieder Jesus, der jemanden von den Toten auferweckt, und zwar diesmal die Tochter des Jairus. Das ist im Matthäus-Evangelium überliefert. Und dann haben wir natürlich Jesus und Lazarus. Das ist ja eine der bekanntesten Geschichten zum Thema Auferstehung, der schon 4 Tage lang in dieser Gruft lag und wo die anderen schon sagen, er riecht schon, also schon eine längere Zeit. Dann haben wir die Begebenheit von Petrus und Dorkas aus der Apostelgeschichte. Und Petrus erweckt auch diesen Menschen zum Leben wieder auf. Und dann haben wir zum Schluss noch, ich sag mal, Paulus und der Fenstersturz. Also Paulus und diese eine Person, die da eben am Fensterrad sitzt und die Predigt ist so lange, dass er einschläft und aus dem Fenster fliegt und aus dem 3. Stock und dann ist er tot und Paulus erweckt ihn dann wieder zum Leben. Und das sind alles Berichte, 8 Berichte von Personen aus der Bibel, die ganz echt tot waren. Da steht nicht, dass sie nur fast tot waren oder nur so kurz davor, sondern die waren schon entweder waren die komplett tot, manche davon lagen sogar schon in Gräbern, wurden einbalsamiert und so weiter. Das komplette Paket. Und jetzt frage ich mich, okay, haben wir jetzt von diesen Personen Berichte? Sagen die denn irgendwas? Das wird mich so packen. Denke ich mir, das müsste doch das Natürlichste sein. Wenn ich mir da vorstelle, allein schon hier, sind wir mal im Neuen Testament, ja, Jesus und der Junge aus Nein oder der Jesus und die Tochter des Jairus oder so, dann, das muss doch bestimmt irgendwas geben. Die sind doch bestimmt dann wieder auferstanden und dann kommen bestimmt alle Angehörigen angelaufen. Und dann wollen die wissen, ey, wie war's? Wie ging's dir denn? Hast du irgendwas gesehen? Hast du was gespürt? Wie war das? Kannst du uns irgendwas berichten, dass wir uns darauf einstellen können? Und die wurden bestimmt gelöchert. Und die Familie wollte alles wissen und Freunde haben sie bestimmt ausgequetscht und bestimmt auch noch eine Riesenfeier und dass sie wieder lebt. Aber die waren bestimmt total fasziniert und wollten alles bis ins kleinste Detail erfahren und wissen. Was ist da vorgefallen? Aber keiner, zumindest in der Bibel, berichtet von seiner Zeit, als er tot war. Wir lesen keinen einzigen Bericht darüber. Und ich sage mal, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass gar keiner von diesen Personen auch irgendwas berichten konnte. Das ist jetzt selbstverständlich Spekulation, aber ich vermute es mal. Und es hat natürlich noch einen anderen Grund, warum die Bibel uns nichts darüber berichtet. Ich denke zum einen, weil es uns nichts angeht und zum anderen, weil es für uns auch nicht relevant ist. Und warum das nicht relevant ist, das sehen wir gleich. Es ist irgendwie unglaublich schwierig herauszufinden, was passiert ist. Die Bibel hat einen ganz anderen Blick auf dieses ganze Thema, was ich gerne erfahren wollen würde, was ich gerne wissen wollte. Wir haben ja 8 Personen, die alle schon ganz echt gestorben sind. Und trotzdem macht die Bibel über unsere 9. Person eine ganz verblüffende Aussage. Das sind 8 Personen, die tot waren. Und trotzdem schreibt die Bibel im Kolosserbrief über Jesus selber, was die 9. Person ist, was ganz merkwürdig ist. Nämlich, ja, da sage ich euch gleich, das hier ist der Vers, auf den ich hinaus will. Der kommt jetzt am Schluss, das macht nichts. Da steht nämlich, er, Jesus, ist auch der Kopf des ganzen Körpers, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allem der Erste sei. Das ist doch total merkwürdig. 8 Personen waren schon biblisch tot, von denen die Berichte konnten wir lesen. Und trotzdem wird jetzt hier über Jesus selber geschrieben, dass er der Erste aus den Toten ist. Und ich denke mir, warum? Ich konnte doch schon lesen, dass 8 weitere auferstanden sind. Aber da scheint die Bibel das irgendwie ganz schön groß zu unterscheiden. Und aus biblischer Sicht gibt es eben einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen diesen Personen. Und ich frage mich, was war denn jetzt der Unterschied? Was unterscheidet denn jetzt bitte den Tod von Jesus und die Auferstehung zu der Auferstehung von diesen ganzen anderen Personen und von den Berichten, die wir lesen können? Und jetzt habe ich es natürlich schon gemeinerweise hier aufgedeckt. Ich bin der Meinung, und ich stelle es jetzt mal ganz provokant in den Raum, dass niemand von diesen 8 Personen, die ich gerade aufgelistet habe, biblisch richtig tot war. Oder Möglichkeit 2, alle waren tot und niemand hat richtig gelebt. Jetzt auch wieder ein bisschen komisch. Wie ordnen wir das irgendwie richtig ein? Wir müssen diese Aussage ja irgendwie verstehen, dass Jesus sagt, er ist der Erstgeborene aus den Toten, obwohl ja 8 weitere das auch erlebt haben und 7 davon, 6 Personen sogar vor dem Tod von Jesus selber, plus noch viele weitere, die uns ohne Namen überliefert wurden. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass niemand von diesen Personen biblisch tot war oder tatsächlich alle tot waren. Ich möchte euch mal folgenden Blick mitgeben, wie Jesus manchmal die Dinge sieht. Ich finde es interessant, dass Jesus einmal eine merkwürdige Aussage macht, als er nämlich diese Tochter des Jairus heilt und die von den Toten zurückholt. Und dann geht er nämlich in dieses Zimmer und dann liegt da dieses Mädchen und die Leute sagen, dass sie offensichtlich tot ist. Und ich denke, die konnten es schon unterscheiden, auch wenn die nicht unsere heutige Medizin haben. So haben die deutlich gewusst, wann jemand tot ist und wann nicht. Das haben die auch damals schon gewusst. Und Jesus betritt dieses Zimmer und dann sagt er eben diese Aussage, hinaus mit euch, das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Und dann wundert man sich und alle anderen auch und sie lachen Jesus aus. Und sie halten ihn für nicht ganz zurechnungsfähig. Und sie sind irgendwie der Meinung, ey, der spinnt doch. Was redet der denn da? Klar ist das Mädchen gestorben, das ist schon vor ein paar Stunden sogar schon gestorben oder zu dem und dem Zeitpunkt. Und da rührt sich überhaupt nichts mehr. Und jetzt können wir natürlich sagen, ja, der Puls war so niedrig und man konnte den nicht mehr messen oder die war wie in so einem Nahtodzustand und Jesus holt die wieder zurück. Ich denke schon, dass sie ganz körperlich, physisch, medizinisch tot war. So wie die Leute das auch beschreiben. Und ich finde es merkwürdig, dass Jesus zu dieser Aussage kommt und sagt, das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. So als hätte Jesus einen vollkommen anderen Blick auf die Perspektive. Und Jesus sagt so mit den Worten, das hat doch gar nichts mit der Art und Weise von Tod zu tun, die ihr darunter versteht. Was diesem Mädchen zugestoßen ist, was mit diesem Mädchen passiert ist, das lässt sich so beschreiben, als würde das Mädchen schlafen. Und wenn Jesus dann dieses Mädchen heilt, ist es so, als würde es wieder aufwachen und nicht von den Toten auferstehen. Das sagt Jesus nicht. Und hier macht er eine Unterscheidung. Finde ich merkwürdig. Bei den anderen haben wir keinen Bericht dazu. Und vielleicht ist auch ein bisschen Spekulation dabei, aber denkt auch einfach mal mit mir gemeinsam ein bisschen drüber nach. Und wenn wir das so lesen, so diese Aussage, das Mädchen schläft nur, das ist im Prinzip die Zustandsbeschreibung. Jesus sagt zu diesem toten Körper von diesem Mädchen, es ist so, als würde es schlafen. Und ich finde, das hilft mir vielleicht auch ein bisschen zu verstehen, was es mit diesen ganzen, ich sag mal, Nahtodberichten auf sich hat, von irgendwelchen Leuten, die darüber Bücher geschrieben haben. Wenn wir das uns so vorstellen, als würde Jesus über diese ganzen Leute sagen, die sind nicht gestorben, sondern sie schlafen nur, dann verstehe ich auch, warum die alle, ich sag mal, über so merkwürdige oder diffuse Erfahrungen schreiben. Das hilft mir zu verstehen, wie ich mit diesen Berichten umgehen kann. Stellt euch das so vor. Es ist schwierig, jemandem zu erklären, wie sich der Zustand des Schlafens praktisch anfühlt. Ja, dass der Schlaf Erholung bringt, das ist klar, aber das ist ein Resultat. Keiner kann im Schlafen selber sagen, wie sich das Schlafen ganz in der Situation um zum Beispiel 3.42 Uhr nachts angefühlt hat. Da hat man ja geschlafen. Und jetzt probiert man vielleicht jemanden anderen das zu erzählen. Und dann sagt man, berichtet man vielleicht von dem Traum, den man gehabt hat. Dann sagt man, ey du, das Schlafen, das hat sich so angefühlt. Und dann kommt so die Erzählung von dem Traum, den man gehabt hat. Irgendwas ganz Merkwürdiges und Diffuses, was, und das, wir wissen mittlerweile, das Unterbewusstsein verarbeitet die Eindrücke des Tages und der vergangenen Ereignisse. Und dann kommt so ein Mischmasch zusammen. Und manchmal ist es schräg, manchmal ist es komisch und und jeder, ganz viele haben auch unterschiedliche Berichte. Und dann fragst du den einen und sagst, ey, wie fühlt sich denn Schlafen für dich an? Und dann erzählt er von seinem Traum, von seiner Begebenheit. Und dann könnte man auch da irgendwie ganz viele Bücher draus machen. Ja, also nicht Nahtoderfahrung, sondern Berichte über den Schlafzustand. Und jeder schreibt so seine Träume mit auf. Und dann machen wir da auch ein paar Bücher und dann verkaufen wir die auch. Können wir genauso machen. Also ich finde es, vielleicht können wir mit Hilfe von dieser Aussage von Jesus besser erklären, dass dieser Zustand, auch diese ganzen Berichte von den Menschen, die wir haben, die über ihren scheinbaren Tod oder vielleicht über kurz davor Tod, wie sie berichten, dass wir das richtig einordnen können. Nämlich, dass es in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich doch nur eine Reaktion des Unterbewusstseins war und mit dem Tod an sich, vor allem wie die Bibel es meint, eigentlich rein gar nichts zu tun hat und uns auch überhaupt gar keine Infos verrät, was es denn mit diesem Tod eigentlich überhaupt auf sich hat. Und wir wissen nur diese eine Sache. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Nicht die 8 Personen aus der Bibel, nicht die auferstanden sind, als Jesus am Kreuz gestorben sind und sich die Gräber geöffnet haben, die auch nicht. Auch nicht die Personen, die in der Bibel ihre Berichte abgeben, die auch nicht. Keiner von denen, niemand, kein einziger von denen. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Und bis dahin niemand sonst, kein einziger. Und vielleicht beschreibt Jesus den Zustand von den anderen Toten als dieses, wie so ein Schlafzustand. Und dann können wir es wirklich besser verstehen und besser einordnen. Ich möchte jetzt mit euch mal noch eine Umfrage machen. Ihr braucht noch mal eure Karten. Und ich hab noch mal eine wichtige Frage für euch. Ich möchte jetzt mal von euch Folgendes wissen. Ich will von euch wissen, ob ihr persönlich schon mal eine Nahtoderfahrung gemacht habt. Ich möchte mal das von euch wissen. Vielleicht gibt es ja jemand, der wirklich sagt, ja, da in meinem Leben habe ich wirklich das so erfahren und ich war schon mal kurz davor. Und ich habe am Anfang gesagt, eine Erfahrung kann man niemandem absprechen. Wenn jemand eine Erfahrung gemacht hat, vielleicht gibt es ja jemanden und er sagt, ja, ist so kurz davor oder ich habe das gesehen oder es hat sich so angefühlt, wie könnte ja sein. Es gibt 2 Antwortmöglichkeiten. Antwort A ist ja, Antwort B ist nein. Ganz einfach. Ah ja, jetzt könnt ihr es auch sehen. Hervorragend. Also guckt auf diese klein geschriebenen Buchstaben und dann bitte die richtigen hochhalten. Vielleicht, es darf erstmal alles sein. Oh, hervorragend, jawohl. Ah, schön. Ah, hervorragend. Antwortzettelchen, ja. Na, habe ich schon, ja. Danke, danke. Warum? Ach ja, ich habe hier wesentlich mehr Auswertungen, als man hier sehen kann. Das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, ist ein bisschen zeitverzögert. Ah, das ist schön, das gefällt mir sehr gut, die Auswertung. Ich hoffe, ihr könnt es gleich sehen. Nein, ihr könnt es nicht sehen, macht nichts. Ist nicht schlimm, es wird bestimmt gleich erscheinen. 3 Personen haben Ja gesagt, 20 haben Nein gesagt. Ich würde, wenn ich eine Karte hätte, ich habe sogar eine, ich würde auch auf B mein Schild halten, ich würde auch sagen, nein, ich habe keine Erfahrung gemacht. Würde mich mal sehr interessieren. Ich weiß nur, welche Karte hier abgestimmt hat, aber ich habe leider keine Ahnung, wer diese Karte hat. Eigentlich würde mich mal so ein Kurzinterview interessieren. Möchte jemand kurz darüber berichten? Ja, mich würde es wirklich sehr interessieren. Danke.
Okay, ganz kurz. Ich war krank, meine Frau war nicht da, die war bei unserer Tochter und der Familie, den Kindern. Und mein jüngster Sohn, der war zu Hause und dem habe ich gesagt, du Benedikt, pass mal auf, mir geht es heute überhaupt nicht gut. Ich lasse mal meine Schlafzimmertür offen und wenn was ist, schau mal nach mir. Ich muss dazu sagen, ich habe so schwergradige Schlafapnoe und kann kein atemunterstützendes Gerät tolerieren. Und ich muss mich immer wieder gut vorbereiten, in Anführungszeichen. Ganz kurz, ich bin ins Bett, habe gebetet und in der Nacht habe ich dann einen ganz schweren Hustenanfall bekommen, aber im Schlaf und habe dann wohl auch aspiriert und muss so laut gehustet haben, dass mein Sohn dann gekommen ist. Und in dem Moment war ich irgendwie losgelöst von meinem Körper. Ich habe mich nach oben bewegt, ich habe meinen Körper gesehen und plötzlich war alles so ruhig, so friedlich, so schmerzlos, so entspannt, so schön, wie ich das Leben oder Gefühle nie erlebt habe. Also das war. Und in dem Moment war der Benedikt dann an der Tür, der hat es wohl alles mitbekommen, dass dann plötzlich Ruhe war. Und der hat geschrien, Papa, Papa. Und ich habe ihn gesehen und gehört und habe gedacht, nee, ich kann ihn jetzt nicht allein lassen. Was passiert jetzt? Er ist allein. Was soll er da? Also in Bruchteilen von Sekunden. Ja. Und bin dann wieder, habe gedacht, nein, ich will wieder zurück. Und ich konnte wieder zurück. Und ja, Benedikt war ganz glücklich. Ja, und andere auch, denke ich.
Vielen Dank für den Bericht. Ich finde es wirklich, wirklich spektakulär. Für mich hat es wirklich eine totale Faszination. Schön, dass du wieder da bist. Wirklich, nein, ich ganz im Ernst. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es schön, dass du, oder ich finde es auch sehr interessant, dass sich auch dein Bericht auch mit vielen anderen deckt, die sagen, sie sehen sich losgelöst von ihrem Körper so oben. Ich finde es trotzdem interessant, dass es so viele Übereinstimmungen gibt, auch in den ganzen verschiedenen Berichten. Also danke auch kurz, dass du uns davon berichtet hast. Finde ich total gut. Okay. Ich finde es wirklich schwierig, wie wir jetzt auch mit diesem, wie wir das jetzt erklären, dass die Bibel sagt, dass Jesus der Erstgeborene aus den Toten ist und wie wir damit richtig umgehen. Und ich habe euch ja gesagt, laut biblischer Sicht wäre es dann eigentlich so, dass entweder alle tot sind oder keiner richtig lebendig gewesen ist. Und natürlich wissen wir, gerade an dem Ostersonntag, dass die Auferstehung von Jesus nochmal eine andere war als die Auferstehung von den Menschen, deren biblischen Bericht wir jetzt gerade deren Bericht wir uns angeschaut haben. Und es ist doch so, dass wir als Menschen, die wir wirklich sagen, wir glauben an Jesus Christus, dass wir doch mit ihm verbunden sind. Zum Beispiel in Römer 6, Vers 3 wird das doch total schön beschrieben. Da steht doch, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind. da wird beschrieben, dass die Menschen, die an Jesus Christus zum Glauben gekommen sind, dass wir doch im Prinzip mit ihm gestorben und auch mit ihm auferstanden sind. Und es gibt noch eine ganze Menge mehr Berichte von Menschen, von Versen. Meine Güte, jetzt komme ich schon selber durcheinander. Zum Beispiel in 2. Timotheus 2, Vers 11, da heißt es: Es ist ein wahres Wort, wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Und wir sagen ja, Jesus lebt. Das heißt, wir leben mit ihm. Könnte man sagen, das fängt jetzt schon an. Oder auch im 1. Thessalonicher 5, Vers 11, da steht ja: Er ist ja für uns gestorben, damit wir für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir noch am Leben sind, wenn er kommt oder nicht. Oder weiterer Bericht: Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Das steht im Kolosserbrief. Und noch ein letzter Vers, damit ihr seht, ich erzähle euch keinen Quatsch. Denn die Liebe des Christus umfängt uns, wenn wir erklären: Einer ist für alle gestorben, also sind sie alle gestorben. Das steht im 2. Korinther 5. An ganz vielen verschiedenen Stellen in der Bibel können wir das immer wieder sehen, dass die Bibel auch sagt, dass wir diejenigen, die an Jesus Christus, die wir an ihm glauben, dass wir ja auch mit ihm gestorben sind. Und jetzt verstehen wir selbstverständlich, was es damit auf sich hat, mit der Auferstehung von Jesus. Er ist der Erste, der Erstgeborene aus den Toten. Und wir, diejenigen, die an ihn glauben, wir sind auch in dem Bereich seine Nachfolger. Das fängt mit der Entscheidung an, Jesus dem ersten Platz zu geben und mit ihm ein neues Leben anzufangen. Deswegen heißt es ja auch so, neues Leben. Und so können wir das selbstverständlich verstehen, dass es hier einen großen Unterschied gibt und dass die Menschen, die körperlich zwar sterben, dass die natürlich physisch tot sind, aber dass die Bibel das natürlich nicht so als tot bezeichnet, wie sie den Zustand des Getrenntseins von Gott natürlich als tot bezeichnet. Und es ist nicht so eine schöne Ermutigung, genau, da habe ich auch nochmal die ganzen Verse für euch, die ich gerade vorgelesen habe, da könnt ihr sie auch nochmal nachlesen, da sind sie alle mit dabei. Das ist doch die beste Zuversicht, die wir irgendwie haben können. Jesus Christus ist der Erstgeborene aus den Toten und egal, ob diese ganzen Menschen schon gestorben sind oder nicht, keiner von denen hat den Tod an sich selber besiegt. Niemand hat es geschafft, kein einziger. Aber wir, die wir jetzt an ihn glauben, wir können voller Dankbarkeit und Zuversicht, können wir das in Anspruch nehmen, dass wir dem alten Leben gestorben sind, wie die Bibel das so schön berichtet, und es nicht mehr leben müssen. Und ich habe mich dann gefragt, was hat es denn jetzt für praktische Auswirkungen auf unser Leben? Unendlich viele, unendlich viele. Allein schon im Epheser steht ja, es ist eine ganze Liste, was die Auswirkungen sind, dass wir nicht mehr unser altes Leben leben sollen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz versklavt sind, dass wir zur Freiheit berufen sind und so weiter. Es hat unendlich viele Auswirkungen. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch mal ein bisschen auch bei diesem ganzen Thema Tod und Auferstehung bleiben. Und ich will jetzt noch mal kurz die Personen in der Bibel und die Auswirkungen der Auferstehung miteinander vergleichen. Was denn tatsächlich dann auch in der Umgebung von den Personen geschehen ist, die auferstanden sind. Wir wissen selber, bei Jesus selber hat es eine unglaubliche Welle ausgelöst. Das Christentum ist entstanden in der Situation und die Nachricht hat sich über das ganze Land verbreitet von dieser Auferstehung. Und ich habe mich gefragt, wie war das denn mit dieser Auferstehung von den Menschen, die in der Bibel gestorben sind? Was für eine Auswirkung hatte denn das wieder ins Leben zurücktreten von den Personen, von diesen 8 Personen, die einfach so wieder zum Leben zurückgekommen sind? Da habe ich ja gesagt, wir hatten diesen Elia, der diesen Jungen heilt. Da lesen wir leider gar nichts darüber. Das hatte anscheinend irgendwie keinerlei Auswirkungen auf die Umgebung. Also hatte es bestimmt, aber uns ist nichts darüber berichtet. Bei dem Elisa und der Junge, der gestorben ist, und den er dann wieder zum Leben erweckt hat, können wir auch nichts lesen, dass das zu einer großen Veränderung beigetragen hat oder dass daraus dann irgendwie eine neue religiöse Bewegung entstanden ist oder mehr Menschen an Gott geglaubt haben. Darüber lesen wir nichts. Und auch bei dem israelischen Mann, der dann den toten Körper des Elisa berührt, da lesen wir auch nichts darüber. Aber anders wird's, wenn wir im Neuen Testament uns die Menschen anschaut, die Jesus selber heilt. Und ich finde Folgendes ist interessant. Bei diesem ersten Beispiel, bei diesem Jungen, den Jesus selber heilt, da können wir lesen, dass sich die Nachricht von dieser Auferstehung im ganzen Land ausgebreitet hat. Und es ist bekannt geworden. Und das war keine Sache, die dann irgendwie geheim geblieben ist, sondern das haben die Menschen, das haben alle erfahren. Das haben die sofort weitererzählt. Die waren anscheinend so begeistert und fasziniert davon, dass sie das unbedingt weitersagen mussten. Und auch beim zweiten Beispiel, bei dieser Tochter, des Jairus können wir das Gleiche lesen. Die Nachricht hat sich im ganzen Land verbreitet. Und auch beim Lazarus steht mit dabei, viele der Juden glaubten nun an Jesus und bei seinen Gegnern hat sich die Ablehnung vergrößert. Also die Gesellschaft hat sich im Prinzip gespalten. Die einen haben geglaubt, die noch Zweifel hatten, und die anderen, die Jesus abgelehnt haben, hat sich die Ablehnung vergrößert. Was ist bei Petrus und Dorcas, dieser anderen Person? Da steht, dass ganz Joppe, das ist der Name des Dorfes, erfahren hat, was passiert ist und viele zum Glauben gekommen sind. Und bei dem Petrus und bei dieser Person, die aus dem Fenster gefallen ist, können wir lesen, dass die anderen Gläubigen total ermutigt wurden. Und wir können sehen, dass vor allem im Neuen Testament die Berichte der Personen, die wieder auferstanden sind, Auswirkungen gehabt haben auf ihre direkte und persönliche Umgebung. Und eine Sache ist ganz wichtig, die wir schon bei diesen Personen hier mitnehmen können, nämlich die Auferstehung aus den Toten ist keine geheime Angelegenheit gewesen. Das ist nichts, was die Leute irgendwie für sich behalten haben und wo sie gesagt haben, darüber möchte ich nicht reden und das ist mir irgendwie unangenehm. Und Jesus hat auch nicht gesagt, dass die Leute nichts darüber sagen sollen. Bei manchen Personen, die er geheilt hat, hat er gesagt, erzähle niemanden davon, aber bei diesen Personen nicht. Und es war sogar richtig gut, dass sich die Nachricht ausgebreitet hat. Und wenn jetzt diese Personen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament wieder in ihr Leben zurückgetreten sind und das noch nicht mal richtig etwas mit biblisch Totsein zu tun hat und die Auswirkungen schon so groß waren, dass sie die Nachrichten verbreitet haben über und viele zum Glauben gekommen sind und der ganze Landstrich erfahren hat, was passiert ist. Wie viel größer ist dann erst die Nachricht von Jesus Christus, wo die Bibel tatsächlich sagt, er ist der, der wahrhaftig aus den Toten auferstanden ist und der wirklich zurückgekommen ist. Wie viel größer ist dann diese Botschaft, die sich ausbreitet? Und wir können sehen, das ist die Botschaft, die sich über die ganze Welt ausgebreitet hat. Und ich denke, die Auswirkungen sollten die gleichen sein für unser Leben. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und ist es nicht die Nachricht, die wir auch den anderen weitergeben sollten und die etwas mit uns macht? Das ist nichts, was wir für uns behalten sollten, was irgendwie so, wo wir sagen, top secret und niemand darf es wissen und ich rede nicht drüber, weil mir ist es irgendwie unangenehm. Diese Botschaft ist dafür gemacht, dass es jeder auf der Welt erfährt und dass es jeder hört. Und die Botschaft hat sich schon über die ganze Welt verbreitet und trotzdem glauben natürlich viele nicht. Das ist genauso wie mit den Pharisäern auch. Als Jesus Leichnam gestohlen wird, kurz vor der Auferstehung, haben die Pharisäer ganz genau gewusst, was gerade passiert ist, nämlich dass Jesus auferstanden ist. Aber weil sie ihn nicht glauben wollten, haben sie eine Lüge erfunden und haben genau gewusst, dass es gelogen ist. Sie haben gesagt, der Leichnam wurde gestohlen. Weil sie nämlich genau gewusst haben, dass Jesus auferstanden ist. Sonst würde ja nicht drinstehen, dass es eine Lüge gewesen ist. Sonst würde ja drinstehen, dass das die Wahrheit ist und die Jünger hätten eine Lüge erzählt. Nee, es war genau andersrum. Und die Auferstehung von Jesus, die können wir auch lesen, die hat auch Auswirkungen. In allen vier Evangelien können wir auch lesen, was für Auswirkungen die Auferstehung von Jesus selber hat. Auf der einen Seite hat es die Gesellschaft gespalten in zwei Gruppen. Die einen, die abgelehnt haben und die ganze Botschaft noch mehr gehasst haben, und die anderen, die zum Glauben gekommen sind. Für die Botschaft eine Ermutigung war, eine Hoffnung und die Zuversicht, der Frieden, den sie sich so sehr gesehnt haben und wo sie endlich verstanden haben, was denn das Leben von Jesus eigentlich für sie bedeutet hat. Und als Jesus als er wieder auferstanden ist, zurückkehrt und auch mit den Jüngern spricht, können wir auch lesen, dass er ihnen Verständnis gibt, die Schriften zu verstehen, um das alles nachvollziehen zu können, was passiert ist, warum Jesus gelebt hat, wie er gelebt hat und was die Gemeinsamkeit von dem allen ist, von den ganzen Propheten. Warum, wie sich das alles erklärt, das haben sie dann am Ende verstanden. Und wir können in beiden Fällen sehen, wenn schon die Auferstehung der Leute, die nie wirklich biblisch tot waren, dazu geführt hat, dass sich alles ausgebreitet hat, wie viel größer ist dann die Nachricht der Auferstehung von Jesus? Und ich finde, wir können uns drei Sachen praktisch mitnehmen bei diesem schönen Ostersonntag. Ich lese sie euch einfach vor, ihr könnt sie gerade nicht sehen. Wir nehmen uns drei Sachen mit, die ganz wichtig sind für uns, nämlich erstens, eine Erfahrung kann man niemandem absprechen. Deine Erfahrung, die du uns gerade mitgegeben hast, die wird dir hoffentlich niemand absprechen. Da kann man nicht sagen, ach, das glaube ich nicht, was da passiert ist. Ne? Das hört sich so an, das kann ich nicht wahrnehmen. Das wäre unverschämt dir gegenüber, weil du das so erlebt hast. Und es ist auch gut, dass einem niemand diese Erfahrung absprechen kann. Wir wissen, dass Jesus der Erstgeborene aus den Toten ist und dass wir mit Jesus auch gestorben sind. Und dass wir dass wir die Nachfolger sind, dass wir in seinen Tod eingetaucht worden sind und dass wir mit ihm das neue Leben schon hier in unserem alten Körper selbstverständlich, aber dass wir das neue Leben hier schon in Anspruch nehmen dürfen und dass wir darauf warten, bis halt unsere Hülle verfällt und bis wir irgendwann dann nicht mehr diesen ganzen Stress mit Plagen und Sünde und sonst was haben, dass wir dann irgendwann freikommen. Aber der Anfang ist schon gemacht. Wir sind auch schon mit ihm gestorben und wir sind auch schon mit auferstanden. Und diese Auferstehung von unserem alten Leben sollte auch keine Geheimsache sein. Jeder von uns hat eine Todeserfahrung, eine echte Todeserfahrung, nämlich unser altes Leben. Unser altes Leben, was gestorben ist und was nicht mehr in uns regiert. Die Bibel sagt ja selber, wir sind nicht mehr unter das Gesetz versklavt. Wir sind frei davon geworden. Und diese ganzen Stellen hier, wir sind der Sünde gestorben, wir sind mit Christus gestorben. Wir können darüber berichten, wir alle haben doch viel bessere Todeserfahrungen im Prinzip. Wir können darüber berichten, was passiert ist und wie unser altes Leben gestorben ist und wir zusammen mit Jesus auferstanden sind. Und Jesus hat den Anfang gemacht und wir sind seine Nachfolger. Und genauso wie die Menschen damals, wie sich die Nachricht verbreitet hat, sollte sich auch die Nachricht von uns verbreiten, auch von unserer Auferstehung. So von unserem neuen Leben, wie wir schon hier mit Jesus gemeinsam dieses neue Leben in Anspruch genommen haben. Und genauso wie wir erzählen können, dass Jesus auferstanden ist, können wir den Menschen eine Ermutigung darüber geben, was mit unserem Leben passiert ist und wie sich unser Leben verändert hat durch Jesus, weil er der Erstgeborene aus den Toten ist, was er alles für uns möglich gemacht hat. Das ist das beste Zeugnis, was wir auch in diesem Ostersonntag machen können, wenn wir darüber berichten, was Jesus für uns getan hat und wenn wir darüber erzählen, wie wir diese echte Todeserfahrung hatten und wann wir gestorben sind, wann unser altes Leben gestorben ist und einen Abschluss gefunden hat und wie wir dann ein neues Leben angefangen haben und wie dieses neue Leben sich verändert hat. Wir können darüber berichten. Das sind viel bessere Erfahrungen als die ganzen Bücher, die wir uns durchlesen können von Personen, die über ihre Todeserfahrung berichten. Es ist viel, viel besser, weil es richtig das bezeichnet, was die Bibel als biblisch tot bezeichnet, sagt. Und deswegen habe ich eine Hausaufgabe für euch ganz zum Schluss für diesen Ostersonntag. Und die Aufgabe ist einfach: Wem möchtest du über deine persönliche Auferstehung berichten, die Jesus möglich macht? Sucht euch eine Person aus im Kopf, denkt drüber nach, wem ihr davon erzählen wollt. Vielleicht heute am Mittagstisch, vielleicht heute am Nachmittag oder am Abendessen. Eine Person, die ihr vielleicht heute seht und die ihr sagt: Heute ist Ostersonntag, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und hast du gewusst, ich bin übrigens auch auferstanden. Und dann werden die, was du? Und, ja, ehrlich, ich bin auch auferstanden. Und schon hast du ein Gesprächsthema. Und vielleicht fragen die auch, ja, wie war denn das? Hast du irgendwas gesehen? Und dann sag ich, ja, ich habe ganz viel gesehen. Ich habe so einiges gesehen und erlebt. Und dann kann man darüber berichten, über sein altes Leben und was sich auf einmal alles verändert hat. Und die Nachricht, es wäre doch schön, wenn sich die Nachricht genauso ausbreitet, im ganzen Land, in ganz Haßfurt und in ganz Bayern, vielleicht in ganz Deutschland heute. Und noch weiter gedacht, das wäre doch genial, wenn wir darüber berichten. Genauso wie die Nachricht der Auferstehung von Jesus eine so große Ermutigung war, kann auch der Bericht über unsere Auferstehung eine so große Ermutigung sein für andere Menschen. Und das ist unsere Hausaufgabe. Und ich wünsche euch, dass ihr ermutigt seid von der Nachricht: Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Ihm sei Lob und Ehre dafür, dass er das alles geschafft und gemacht hat. Das sollten wir weitergeben. Amen.